Reformation. Reformation gab es nicht nur vor 500 Jahren. Schon vor circa 2000 Jahren fand im damaligen Juda, der Nordstamm war schon untergegangen, eine Reformation statt. Damals kam ein sehr junger Mensch als König an die Macht. Und meine liebe Gattin wird jetzt den Predigtext, den ich zugrunde lege, aus dem zweiten Königebuch uns vorlesen.
Ich lese aus 2. Könige 22, 1 bis 13. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, eine Tochter Adajas von Bozkat. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und wandelte in allen Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Und im 18. Jahr der Regierung des Königs Josia sandte der König den Schapan, den Sohn Azalias, des Sohnes Meschulams, den Schreiber, in das Haus des Herrn und sprach: Geh hinauf zu Hilkia, dem hohen Priester. Er soll das Geld bereitstellen, das zum Haus des Herrn gebracht worden ist, das die Hüter der Schwelle vom Volk gesammelt haben, damit man es den Werkmeistern gebe, die am Haus des Herrn die Arbeit beaufsichtigen. Diese sollen es den Arbeitern am Haus des Herrn geben, damit sie die Schäden am Haus ausbessern, nämlich den Handwerkern und Bauleuten und den Maurern, um Holz und behauene Steine für die Ausbesserung des Hauses zu kaufen. Doch soll man nicht abrechnen mit ihnen wegen des Geldes, das ihnen in die Hand gegeben wird, denn sie handeln treu. Und Hilkia, der hohe Priester, sprach zu Schapan, dem Schreiber: Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schapan das Buch, und er las es. Und Schapan, der Schreiber, kam zum König und brachte dem König Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus vorhanden war, und haben es den Werkmeistern gegeben, die am Haus des Herrn die Arbeit beaufsichtigten. Dann berichtete Schapan, der Schreiber, dem König und sprach: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben, und Schapan las es vor dem König. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot dem Priester Hilkia und Achikam, dem Sohn Schafans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schapan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach: Geht hin und befragt den Herrn für mich und das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben, dass sie alles getan hätten, was uns darin vorgeschrieben ist. Und nachdem sie die Prophetin Hulda gefragt hatten, heißt es weiter, Kapitel 23, Verse 2 und 3. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn, und alle Männer von Juda und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, auch die Priester und Propheten und das ganze Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Augen alle Worte des Buches des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Der König aber trat auf das Podium und machte einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, seine Zeugnisse und seine Satzungen befolgen sollten von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um die Worte dieses Bundes auszuführen, die in diesem Buch geschrieben standen. Und das ganze Volk trat in den Bund.
Ja, danke, Birgit. War ein bisschen längere Geschichte. Wer sie nachlesen will, steht im 2. Königebuch, Kapitel 22 und 23. 8 Jahre alt war dieser König. Ein Kind. Aber im Chronikbuch steht, dieser Josia, als er ca. 15 Jahre alt war, hat er angefangen, den Gott seines Vaters Davids zu suchen. Er suchte nach dem einen, nach dem wahren Gott. Ihm wurde wohl damals schon mit 15 Jahren klar, dass diese anderen Götter, die da in diesem Land überall herumstanden, die das Volk verehrte, dass das in Wahrheit keine Götter sind. Es sind von Menschen gemachte Gebilde, Figuren, die nicht helfen können. Offensichtlich war der Gott Israels, der Gott Abrahams und Isaaks und auch Davids, der war nicht mehr präsent. Weder im Königshaus noch im Volk. Denn sonst hätte Josia ja nicht nach diesem Gott suchen müssen. Und Josia ahnte wohl, dass diese ganzen Götzenbilder, die Altäre für die diversen Götter, der Baalskult, die geschnitzten und gegossenen Götterfiguren, die heiligen Pfähle und Säulen, die es gab, die als Räucherstätten dienten, dass das nicht in Ordnung war. Und dieser junge König Josia, der hatte diesen enormen Mut, und das lesen wir eben im 2. Chronikbuch, dies alles zu zerstören, abzuschaffen, zu zerbrennen, zu vernichten. Ich frage mich, hatte dieser König keine Angst vor dem Volk? Er hat ihnen ja ihre Götter genommen, er hat ihnen das genommen, woran sie hingen. Und er hatte keine Alternative anzubieten. Er konnte nicht sagen, schau, das ist der Gott, den könnt ihr da anfassen, den könnt ihr da sehen, der spricht zu euch. Das konnte er ihnen nicht bieten. Josia war nämlich 19 Jahre alt, als er das getan hat. Wenn wir uns im Text weiterschauen, im Vers 8, was tut er danach? Und was tun auch gute Christen heutzutage? Sie kümmern sich um den Tempel, wir kümmern uns ums Gotteshaus, ums Gebäude. Das Gebäude, das muss instand gesetzt werden, das hat am Zahn der Zeit genagt und da geht man mit großer Hingabe und Liebe hin und da hat man auch Geld dafür. Und so macht das der Josia auch. Der Tempel hat Salomo gebaut vor 300 Jahren, da hat der Zahn der Zeit genagt. Und da haben sich allerhand Sachen passiert, die man wieder reparieren musste. Man muss sich ja vorstellen, dieses Gebäude, der Tempel, der war ja sehr groß. Man spricht zwischen 35 und 57 Meter Länge. Und jeder von euch, der auch so ein altes Haus zu Hause hat, nicht ganz so groß, vermute ich, der weiß, was sich da alles ansammelt im Lauf der Jahre. Hier waren es Jahrhunderte, was sich da alles angesammelt hatte. Viel Staub, Spinnweben en masse und Dreck und auch manches Gerümpel stand herum. Und was bietet sich an? Ab und zu wirst du es wissen, wenn man schon mal was angreift und instand setzt, dann tut man auch dieses Gerümpel mal ein bisschen beseitigen und aufräumen, wenn man schon dabei ist. Und dabei finden die eine Schriftrolle. Irgendwo, vielleicht im Dachstuhl da oben, 15 Meter Höhe, oder im verlassenen Raum in irgendeiner Ecke unter Staub und Schutt, findet man das Gesetz. Auch uns bekannt als die 5 Bücher Mose. Es ist die sogenannte Tora-Rolle, also die älteste und grundlegende Urkunde des israelitischen Glaubens und des Lebens. Der hohe Priester Schafan, der scheint begeistert zu sein. Die Art und Weise allerdings, wie er spricht, die lässt auf das Wiederauffinden von etwas Bekanntem schließen, was aber seit langer Zeit verschollen war. Vermutlich über Generationen hinweg kannte man dieses Gesetz nicht mehr. Der hohe Priester, die führenden Leute als auch das Volk, sie kannten nicht die Anweisungen ihres heiligen Gottes. Sie kannten nicht seine Versprechen und auch nicht seine Warnungen. Hilkia, können wir uns vorstellen, übergibt die Rolle dem Hauptverantwortlichen für die Restauration, dem Schafan. Der Schafan, der war der Staatsschreiber und auch für die Restaurierung zuständig. Sehr eigenartig, dass der Hilkia als hoher Priester die Rolle nicht für sich behielt, sondern der hat sie weitergegeben. Der Schafan, der hat wohl sozusagen als Minister regelmäßig dem König berichtet, wie diese Bauarbeiten am Tempel vor sich gingen. Und so war er wieder mal beim König Josia und er berichtet, was sie alles machen, wie weit sie sind und auch, dass sie nun das Geld, was sie hier gesammelt hatten, dass sie das, wie sie das weitergegeben haben, wie sie das an die Handwerker verteilt haben. Und dann, als er nun mit seinem Bericht so zu Ende kommt, dann sagt er, naja, so eher so beiläufig, ach und im Übrigen, da haben wir noch eine Schriftrolle gefunden, ein Buch. Die Art und Weise, wie dieser Schafan über dieses Buch redet, spricht Bände. Es ist ja schließlich das sozusagen das Gesetzbuch. Es ist das Buch, in dem der Wille Gottes für das Volk niedergeschrieben ist. Er hatte wohl keinen Bezug zu diesem Buch oder auch zu diesem Glauben, zu dem Glauben an den Gott Jahwe. Der muss ganz weit weg für ihn gewesen sein. Er war der Baumeister. Er baute am Tempel. Aber ansonsten habe ich den Eindruck, war der reiner Geschäftsmann. Er hat seine Arbeit gemacht. Und sie finden nun dieses Buch. Und in dem ist ihr aufgeschrieben von diesem Gott, dass er der Schöpfer von allem ist. In diesem Buch, was wir jetzt auch kennen, das Alte Testament, da ist ja aufgeschrieben die Geschichte ihrer Vorfahren, von Abraham, von Isaak, von Josef, von Mose und so weiter. In diesem Buch ist auch aufgeschrieben, wie Gott gehandelt hat an dem Volk, wie er es erwählt hat, wie er es herausgefunden wie sie das Land eingenommen hat, was er ihnen versprochen hatte, in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Und in diesem Buch sind auch die 10 Gebote aufgeschrieben. Die 2 steinernen Tafeln, die Mose vom Berg Sinai heruntergebracht hat. Und in diesem Buch sind auch aufgeschrieben die Ermahnungen, diesem Gott treu zu bleiben, ihm zu dienen und nicht anderen Göttern nachzulaufen. Und ich lese einen kurzen Abschnitt aus 5. Buch Mose, Kapitel 6, 6 bis 9 nur. Da sagt der Herr, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, die sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Was sagt Gott? Sie sollen die Gebote Gottes auf dem Herzen tragen. Er meint seinen Willen auf dem Herzen tragen. Sie sollen sie ihren Kindern einschärfen. Nicht nur mitteilen, einschärfen. Wo sie auch immer sind, sollen sie davon reden. Und wenn sie in den Urlaub fahren, sollen sie davon reden, zum Beispiel im Auto. Ob sie unterwegs sind oder zu Hause. Und an ihre Hand sollen sie das Wort Gottes binden und an die Pfosten ihres Hauses schreiben. Warum wohl? Ich denke, dass sie es nicht vergessen. Sie sollen das jeden Tag immer vor Augen haben. Und Anmerkung für uns, auch wir können Gottes Wort an unsere Eingangstür hängen oder in unserem Eingangsfoyer, im Hausflur. Als Mahnung an uns und als Mahnung oder auch als Zeugnis für unsere Besucher. Wer der Herr in diesem Haus sein soll. Aber diesen Auftrag, den kannten sie damals zur Zeit Josias nicht mehr. Warum wohl? Weil sie auch diesen Gott nicht mehr kannten. Sie hatten zwar den Tempel, aber wie lief wohl da dieser Gottesdienst im Tempel ab? Wie liefen ihre Riten ab, frage ich mich. Stellt euch mal vor, wir würden Gottesdienst feiern, wüssten aber gar nichts groß von dem Gott, den wir da feiern. Oder wir würden Gottesdienst feiern, aber ohne die Bibel, weil die kennen wir nicht mehr. Dieser König Josia, er ist jetzt 25 Jahre alt, als dieses Buch entdeckt wird, aber er erkennt schnell, er erkennt sofort. Und er lässt die Schriftrolle vorlesen. Und er ist zutiefst betroffen. Er zerreißt seine Kleider, ein Zeichen dafür. Es wird uns überliefert, er weint, er demütigt sich. Er erkennt, dass seine Vorfahren gesündigt haben. Dass sie nicht mehr den Worten in diesem Buch gefolgt sind. Er erkennt, dass Gott fürchterlich zornig sein muss. Und Gott war in der Tat fürchterlich zornig. Und Josia erkennt noch was. Er erkennt, dass diese Worte, die gefunden worden sind, dass die unters Volk müssen. Er behält sie nicht bei sich oder in der führenden Oberschicht. Das Volk muss dieses Gesetz kennen. Und so lässt er das ganze Volk versammeln, groß und klein, arm und reich. Und er lässt alle Worte vorlesen. Wie lang muss das wohl gedauert haben? Alle 5 Bücher Mose vorlesen. Aber das Ziel war, die Leute müssen das Wort Gottes hören. Und als er es vorgelesen hat, macht er einen Bund mit Gott. Begriff kennen wir nicht so, das ist sozusagen ein Vertrag, ein Abkommen, ein heiliges Versprechen diesem Gott, dass sie von nun an die Gebote und Vorschriften halten wollen, dass sie befolgen wollen. Und was beinhaltet dieser Bund zuallererst? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das verspricht nicht nur der König, sondern das ganze Volk bindet er mit ein in diesen Bund. Und das Volk, das lässt sich mit einbinden und verspricht es auch. Okay, das ist diese Geschichte. Ich sehe zwei Parallelen zwischen Luther und Josia. Josia fand die Gesetzesrollen, oder seine Leute haben die Gesetzesrolle gefunden. Luther entdeckte die Bibel, Gottes Wort. Josia machte die Gesetzesrollen dem ganzen Volk zugänglich. Luther hat die Bibel ins Deutsche übersetzt, damit auch das ganze Volk das Wort Gottes lesen und hören kann. Und dabei hat er dann auch noch die Messe in Deutsch lesen und abhalten lassen und nicht mehr auf Latein. Im Übrigen, die hohe Bedeutung der Predigt in evangelischen Kreisen stammt von Luther her. Weil hier das Wort Gottes neu entdeckt worden ist und wichtig geworden ist, dass wir dafür auch eine Erklärung, eine Auslegung brauchen. Okay, komme ich zum letzten Teil. Wie schaut es heute aus? Die Reformen von Josia und auch die Reformation von Luther, das ist Geschichte. Nett zu wissen, nett zu hören, vielleicht auch intellektuell, interessant, man weiß ein bisschen wieder was. Ja? Aber was hat das mit heute zu tun? Reformation heute? Bräuchten wir eine Reformation heute? Bräuchten unsere Kirchen, unser Bund, bräuchten wir eine Reformation? Das wäre sicherlich auch wieder eine intellektuelle Diskussion, die wir führen könnten. Wo müsste solch eine Reformation ansetzen? Das Wort Gottes heute kann jeder kaufen, ziemlich billig. Und wer es nicht kaufen will, der guckt es auf dem Smartphone, Computer nach, kostet ihm gar nichts. Ja, Gideon verschenkt es sogar. Ja, also das ist nicht das Problem, dass wir die Bibel heute nicht hätten. Und wer nicht lesen und schreiben kann oder blind ist, der kann es anhören. Hörbibeln gibt es auch. Josua, der König, der rief zur Buße auf. Und er tat selbst Buße. Er war sich der riesigen Schuld bewusst, die die Regierung, der Staat und das Volk kehrten um, heißt es. Ich möchte das Gebet von der Dorothea von vorhin aufgreifen. Sie hat das auch gebetet schon und ich frage, wer in unserem Land ruft zur Buße auf? Buße ist zu einem Fremdwort geworden, oder? Welcher junge Mensch weiß noch, was Buße ist? So ungefähr ein Fremdwort wie Sünde. Und ich sehe auch nicht, dass die jetzige Corona-Zeit die Menschheit, uns als Volk, uns als Gemeinde oder auch einzelne von uns in die Buße treibt. Dass wir uns Gedanken über eine Umkehr machen, wo wir falsch bisher gelebt oder gelaufen sind. Einen säkulären Staat erachten wir grundsätzlich als etwas Positives, weil ein säkulärer Staat gibt auch dem Islam Einhalt und Grenzen. Aber ein säkulärer Staat, wie wir ihn haben, der verhindert auch den Gott Abrahams und Jesus Christus als alleinigen Gott anzuerkennen. Diesen Gott als obersten Herrscher anzusehen. Stellt euch mal vor, unsere Kanzlerin oder unser Bundespräsident würde auffordern, dass wir beten sollen. In der jetzigen Notzeit. Klammer auf, Söder hat es gemacht am Anfang der Corona-Zeit. Oder vielleicht noch mehr, nicht nur, dass wir beten sollen, sondern sie würden bekennen, wir regieren ohne dich, Gott. Wir fragen nicht nach deinen Geboten. Wir machen Gesetze und Verordnungen, die nicht nach deinem Willen sind, die sogar deinem Willen widersprechen. Wir sind dir ein Gräuel, Gott, ja. Und wir wollen dies ändern. Wir wollen umkehren. Herr, erbarme dich. Liebe Brüder und Schwestern, das fehlt uns in unserem Land. Wir sind stolz darauf, dass wir unser Land ohne Gott regieren. Auch wenn sein Name noch in der Verfassung steht. Und ich bin kein Prophet, wenn wir jetzt die Verfassung schreiben würden, der Begriff Gott würde nicht mehr in der Verfassung stehen. Aber ich denke, als Christen dürfen wir das Unmögliche glauben und auch dafür beten. Warum sollten wir nicht mal einen Staat, Klammer auf, wieder, Klammer zu, bekommen, dessen Fundament unser Gott ist? Ein Staat, dessen Organe den christlichen Gott als höchste Autorität anerkennen und achten und sich darunter stellen. Das ist eine Vision, aber wir dürfen kühn dafür beten. Okay, und? Wie sieht es bei dir aus? Reformation, Geschichte, Reformation, Kirche, Reformation, Staat. Wie sieht es bei dir, bei mir aus? Wäre da eine Reformation dran? Du hast vielleicht eine Bibel zu Hause, sicherlich, sogar mehrere vielleicht. Wo finde ich diese Bibel, wenn ich kommen würde? Vielleicht eine mit Goldrand, im Bücherregal, im Dachboden oben oder im Keller in der Kiste? Oder liegt sie griffbereit im Wohnzimmer oder am Nachttisch oder wo auch immer, griffbereit? Ist die Bibel, das heilige Wort Gottes, für dich ein Arbeitsbuch? Und wenn es ein Arbeitsbuch ist, sage ich, dann muss ich damit arbeiten. Dann darf ich was reinschreiben, dann darf ich was anmerken. Kann ich sogar widersprechen, wenn ich will. Ist es ein Buch, in dem du jeden Tag drin liest und darüber nachdenkst und fragst, Herr, was willst du mir heute sagen? Ich will dich ermutigen, in diesem Buch zu forschen, damit auch du alles tust, was darin geschrieben ist. So heißt es im Vers 13 unseres Predigtexts. Damit auch du alles tust, was darin geschrieben ist. Es geht nicht darum, dass wir viel Wissen anhäufen und dann besonders gescheit sind, sondern es geht darum, dass wir immer tiefer das Wort Gottes eindringen, Zusammenhänge erkennen und dadurch auch seinen Willen erkennen und daraus unser Leben führen. Alle Träume und geistlichen Erkenntnisse, die uns Gott vielleicht noch schenkt, ja, die müssen immer in Übereinstimmung mit diesem Wort Gottes sein. Sonst sind sie nicht vom Herrn. Kirche, Gemeinde und auch mein Leben kann sich nur reformieren, im Sinne von wiederherstellen, wenn wir den Willen Gottes, das Wesen Gottes erkennen. Und dieses Wissen und sein Wesen finden wir zuallererst in seinem Wort der Bibel. Und daher möchte ich diese Predigt mit einer persönlichen Frage an dich schließen und ich wiederhole, wäre auch bei dir eine Reformation dran? Wäre in deinem Christsein, deinem Glaubensleben eine Reformation notwendig, sinnvoll, angebracht? Geht mit diesen Worten in die Woche. Amen.